Der Podcast wird präsentiert von der Zürich, der offiziellen Versicherungspartnerin von der Schweizer Nazi. Unterstütze unsere Nazi beim Public Viewing in deiner Nähe.
Willkommen zu einer neuen Folge Forza WM Spezial. Das mal aus Vancouver. Neue Location, aber immer noch der gleiche Gast und Experte. Hoi Blerim.
Salut, Tobi.
Blerim, wir haben das mal ausnahmsweise ein bisschen Zeit dazwischen, zwischen Spiel und Aufnahme, weil wir nicht gefunden haben, man macht so ganz spät in der Nacht. Mit ein bisschen Schlaf und ein bisschen Distanz, was hast du für einen Eindruck von dem Spiel?
Ja, also sehr souverän, sehr abgeklärt. Unsere Nazi macht jetzt wirklich einen Schritt nach dem anderen nach vorne, macht die richtigen Schritte. Sie wachsen. Man sieht auch die ersten 15 Minuten. Es war für mich fast klar gewesen, dass Algerien so rauskommt. Weil, wie wir auch schon angedeutet haben, 8 Tage Pause verlierst du ein bisschen den Rhythmus. Und sie haben ja nur 3-4 Tage Pause gehabt. Sie sind noch im Rhythmus drin gewesen. Und, aber in dieser Phase haben wir wirklich gut dagegen gehabt. Und dann bei der ersten Aktion, dass wir dann so explodieren oder dass der Mansambi so explodiert wieder mal. Das ist natürlich für uns ein riesen Vorteil. Aber im Großen und Ganzen wirklich eine sehr reife Leistung. Und das zeigt, dass die Mannschaft wirklich die Ziele, die sie sich vorgenommen haben, dass sie das wirklich verfolgen.
Es war so, in der Mixzone hat man nachher so das Gefühl gehabt, wo die Spieler, die müssen ja der WM alle durchlaufen. Und wenn wir mit ihnen so geredet haben, keiner war so richtig zufrieden mit der Leistung. Oder der Brelembolo sagt auch von sich aus, hey, die erste Halbzeit bin ich eigentlich gar nicht zufrieden, obwohl er das Goal schiesst, sein erstes Goal aus dem Spiel. Der Ricardo Rodriguez sagt so ein bisschen, hey, wir haben also schon bessere Spiele abgeliefert als das. Und gleichzeitig hat es aber sehr, sehr souverän gewirkt. Klar, Algerien hat 1-2 Chancen gehabt, wo vielleicht Topspieler anders ausgespielt hätten. Aber das hat mir dann schon auch nochmal so das Gefühl gegeben, hey, die wissen selber, dass es noch viel Potenzial hat und sie haben sich jetzt immer ein bisschen gesteigert und das ist ja schon, finde ich noch spannend, weil es ist das erste Mal, dass die Generation an der WM das K.O.-Spiel gewonnen hat.
Ja, es ist natürlich, die Erwartungshaltung ist riesig. Sie haben ja immer wieder von da, sie reden immer noch von der besten WM aller Zeiten, die sie spielen wollen. Und wenn du die Erwartungen hast, dann willst du natürlich mehr. Und das andere ist, aus meiner Sicht, wir haben noch keinen richtig guten Gegner gehabt. Und da sieht die Mannschaft halt noch viel Potenzial, weil sie sich mit den Grossen messen wollen. Und der erste Grosse, der könnte jetzt im Achtelfinale kommen mit Kolumbien, obwohl es kein Riesengegner ist jetzt. Aber dann natürlich im Viertelfinale würde so einer kommen. Und ich glaube, die Spieler wollen unbedingt ins Viertelfinale kommen, nur um sich eben gegen die Mannschaft zu messen. Und ich glaube, ich finde das eben gut. Ich finde das endlich mal aus dieser Komfortzone rausgekommen. Immer das Achtelfinale war gut gewesen. Ich kann mich noch erinnern, in meiner Zeit, wo wir ins Achtelfinale immer gekommen sind, habe ich unzählige Nachrichten bekommen, wir sind stolz auf euch. Ja, ich selber bin aber ein bisschen leer gewesen. Also ich bin enttäuscht gewesen als stolz, weil eigentlich hast du mehr erwartet, eigentlich hast du mehr wollen machen. Wir haben es nicht geschafft und ich glaube, vor allem die Niederlage gegen Schweden, die war schwierig zu verdauen gewesen. Und darum glaube ich, darum sind die Erwartungen so hoch von diesen Spielen, weil sie wollen. Und sie wollen etwas Grossartiges schaffen. Und ich glaube, sie sind auf einem sehr guten Weg, weil sie steigern sich wirklich Step by Step.
Vielleicht mal vor dem Spiel, oder? Wir reden jetzt in der letzten Woche immer wieder über die Aufstellungen von Murat Yakin, von den Wechseln, die du letzte Woche auch ein bisschen kritisiert hast, dass es zu viel war. Der Luka Kakis hat dann wechseln müssen. Dennis Zakaria ist für ihn gekommen und der Ndoye ist reingekommen für den Djibril Sow. Eigentlich die offensivste Aufstellung bis jetzt an dem Turnier, ganz klar die offensivste. Was hast du gedacht, du das gesehen hast?
Ja, ich habe gedacht, sehr offensiv, aber also ich glaube, ein grosses Risiko zahlt sich aus. Zakaria hätte ja müssen bringen oder der Wittmer, einer von diesen zwei. Und übrigens, Zakaria hat eine unglaublich starke zweite Halbzeit gemacht.
Brutal. Also, die erste wieder ein bisschen, ja. Hat er nicht so gewusst.
Ähnlich wie der Kakis, genau. gegen Kanada.
Aber ist auch noch schwierig, wenn du die Position nie spielst, dann bist du zwei Spiele auf der Bank, du kommst gar nicht im Flow. Mhm. Das hat man wie gesehen angesehen am Anfang und die zweite Halbzeit. Überragend.
Ja, hat sich zweimal überlaufen lassen auf der linken Seite in der ersten Halbzeit. Aber eben, du brauchst ja ein bisschen Zeit, um reinzukommen und auf einer Position, wo du nicht sehr gut kennst. Aber die zweite Halbzeit war überragend gewesen. Die vorne, ja, also es zahlt sich natürlich aus. Das Risiko zahlt sich aus. Ich muss auch sagen, der Gegner hat es irgendwann auch sehr einfach gemacht. Also wenn du das erste Pressing überspielt hast, hat es nachher wirklich so viel Platz gehabt. Ich glaube, der Mann Zambi hat in diesen vier Matchen noch nie so viel Platz gehabt wie gestern aus meiner Sicht, also von oben gesehen. Und darum haben sie ein bisschen schlecht verteidigt, die Algerier. Aber klar, du musst es so spielen und ich glaube, unsere Nazi hat es gut gespielt. Wie der Breel auch gesagt hat, auch der Breel selber ist in ein paar Situationen nicht ins Spiel gekommen, weil das Spiel ein bisschen anders war. Sie haben ja zum ersten Mal weniger Ballbesitz gehabt als der Gegner, weil halt Algerien so eine spielerische Mannschaft ist, aber nicht viel mit dem Ballbesitz gemacht hat. Wir sind dann wirklich sehr schnell vertikal gegangen, sehr schnell nach vorne und das hat ihnen natürlich schon wehgetan.
Man hat gesehen, Effizienz ist immer ein riesiges Thema bei der Schweizer Nationalmannschaft. Wenn sie ihre Chancen nutzen, geht es meistens in eine gute Richtung. Wenn nicht, fangen sie an mit sich hadern und so weiter. Kannst du mir mal erklären, vielleicht aus Fußballersicht, das Goal von Manzambi?
Mhm.
Oder du hast das Gefühl, eigentlich schon zwei, drei Mal denkst du in dieser Situation, ob es ein bisschen zu viel wählen und zu viel. Und dann am Schluss kommt der Ball noch. Der Brillimolo sagt auch, 95% vom Goal gehört am Schuhan. Ich bin eigentlich angeschossen worden. Die Situation, also das neue Spezielle, wo man Spieler hat, wo so etwas kann. Oder früher hat beim Jadon Shaqiri immer gesagt, hey, der ist so für einen Zauberpass, für so eine geniale Idee. Aber erst für so einen genialen Moment immer zu haben. Wie hast du die Szene gesehen?
Ja, also, und ich meine, du brauchst ja wirklich viel Kraft, dass du mit so 60 Metern kannst, nach vorne säckeln und dann noch ins Dribbling gehen, zweimal den Gegner rauslässt und dann noch den Ball reinspielst. Also, es braucht schon sehr, sehr viel Kraft. Das hat er im Moment. Darum, das habe ich ja zwei, drei Mal gesagt, so Spieler, wo das Potenzial haben, wo die Fähigkeit haben, ins Dribbling zu gehen und nach vorne zu gehen, so schnell mit dem Ball, komme ich nicht ganz raus, wie so Freiburg ihn ab und zu auch auf einem Doppelsechsi oder Doppelachti Spieler hat, weil es macht für mich einfach keinen Sinn, weil so Spieler machen dir wirklich den Unterschied in den letzten 20, 30 Meter. Aber er hat das, die Fähigkeiten, sich immer wieder können, durchzusetzen. Auch der Ndoye hat die Fähigkeiten. Und so Spieler müssen wir ins Spiel bringen. So Spieler müssen wir in die richtige Lage bringen, wo sie am Gegner weh machen können. Und darum, also, der Joan hat es auch gestern unglaublich stark gemacht. Vor allem, es hat ja nachher nochmal eine Szene gegeben, ich weiß nicht, ob es die erste Halbzeit war oder die zweite Halbzeit, wo er auch so losgesprintet ist und sie haben ihn kaum aufhalten. Aber eben, es ist, zum einen haben wir es wirklich sehr, sehr gut gemacht und zum anderen hat Algerien wirklich einfach nicht verteidigt. Also, aber ich glaube, das ist auch eine taktische Ausrichtung von Murat Yakin. Er hat gewusst, warten wir die ersten 15, 20 Minuten und irgendwann gibt es einen Ballverlust oder irgendwann gibt es irgendetwas, wo wir weh machen können. Dass es gerade bei der ersten Aktion ist, das kommt natürlich auch sehr, sehr, sehr entgegen.
Wie fest ist das, du bist kein Stürmer gewesen, aber du weißt, wie sich das anfühlt oder vielleicht vorher auch Mitspieler, wie fest ist das jetzt ein Befreiungsschlag mental, auch für Selbstvertrauen? Beim Dan hat man das Gefühl gehabt, aus irgendeinem Grund ist sein Selbstvertrauen ein bisschen angeknackst, hat jetzt die Gruppenphase nicht die Leistungen gebracht, die man erwartet hat, die er den Nazi gezeigt hat in den letzten Monaten. Der Brelembolo hat den Penalty gehabt, aber bis jetzt auch noch nicht so ein richtig gutes Spiel. Ich habe ihn jetzt auch gegen Algerien nicht wahnsinnig gut gefunden. Mm. Und jetzt hat auch er ein Goal aus dem Spiel gemacht. Wie wichtig ist jetzt das auch für den Turnierverlauf, dass jetzt die zwei so ein bisschen Selbstvertrauen können sammeln?
Ja, sehr wichtig. Wir haben ja letzte Woche gesagt, oder nach dem Kanada-Spiel gesagt, wir brauchen Goals von Embolo wieder, wir brauchen Goals von den Spielern, die bis jetzt noch nicht das beste Turnier gespielt haben, wie der Dan Ndoye, der gestern auch für mich einen überragenden Match macht. Defensiv so viel ausgeholfen. Und das ist auch der Schlüssel, wenn du mit drei so offensiven Spielern spielst, wie das der Murat Yakin gestern gemacht hat, hinter dem Breel Embolo, dann musst du defensiv wirklich viel schaffen. Und die haben das gemacht. Und sie haben trotzdem noch Power-Fähigkeiten gehabt, nach vorne zu gehen, weil irgendwann bist du ja müde. Also wenn du jedes Mal 60, 70 Meter musst, nach hinten säckeln. Und ich glaube, für den Dan ist es ganz wichtig gewesen. Und er hat das ja nachher auch im Interview bei uns gesagt, glaube ich, dass er einfach hat wollen, einfach sein. Er hat in den ersten zwei Matchen viel zu fest das Goal im Kopf gehabt. Er hat unbedingt das Goal machen wollen. Und das hat er sich ein bisschen aus dem Kopf da und seit er befreiter ist wahrscheinlich. Er ist einfach gestern auf dem Platz und gesagt, ich will einfach Fußball spielen. So Spieler müssen einfach auf dem Platz nicht viel denken, sondern das machen, was sie gerne machen. Das machen, was am einfachsten ist, weil am einfachsten spielst du eh am besten Fußball. Und darum, das hat er nachher auch gemacht und hat wirklich einen sensationellen Match gespielt.
Was hättet ihr zugelassen letzte Woche?
Wahrscheinlich
hat er genau das so gesagt.
Das alle zu.
Bevor ich zu meinem Spieler vom Spiel möchte gehen, Gani Xhaka hat 150 Länderspiele jetzt auf dem Konto, mega grosse Marke. Und man hat auch gestern wieder gesehen, was er für einen Einfluss hat auf das Schweizer Spiel. Er ist wieder im Vergleich zum Kanada-Spiel, wo man beide ja ein bisschen unauffällig gefunden hat oder nicht den Impact gehabt hat, wo man sich gewöhnt ist von ihm. Wie hast du ihn gesehen in seinem 150.
Also zuerst mal müssen wir wirklich gratulieren zu so etwas. Also wenn so ein Spieler 150 Matches spielt, ist ja einer von den wenigen, wo auf der Welt, glaube ich, wo so viele Matches gespielt haben für eine Nationalmannschaft, dann ist das etwas Grossartiges. Ich glaube, der Gran ist immer noch bei 60%. Also ich sehe immer noch Steigerung bei ihm. Weil auch gestern glaube ich, dass er wartet auf den grossen Gegner. Er wartet auf, damit er wirklich dann wirklich der Granit ist, wo wir auch 100 Mal schon gesehen haben. Und, aber gestern war er sicher sehr, sehr gut gewesen. Und ich sage einfach immer, wir haben eine Mannschaft mit dem Granit, wenn der Granit gut spielt. Und eine Mannschaft, wenn der Granit nicht auffällt. Dann haben wir automatisch auch Mühe. Und wenn der Granit alles in die Hand nimmt und die Mannschaft führt, dann haben wir gar keine Mühe. Dann gewinnen wir von 10 Matches 8 problemlos. Aber ich bin einfach der Meinung immer noch, dass die Mannschaft auf den grossen Match wartet. Dass sie wartet, bis sie wirklich das ganze Potenzial können ausschöpfen können. Und das hat ja eben, wie du vorher gesagt hast, bei den Interviews haben sie ja gesagt, also wirklich zufrieden sind sie ja noch nicht. Mhm. Und das zeigt ja wirklich, was sie wollen. Und wie gesagt, der Granit kann für mich nochmal eine Spur zulegen.
Macht er das bewusst mit den 60%? Also weißt du, man hat ja eine Transferverhandlung oder sein Management zumindest.
Das hindert ihn nicht. Also Transfers und alles, das glaube ich nicht, dass er das im Kopf hat.
Aber 60% das kann ja ein Risiko sein. Oder?
Die Mannschaft, also wie diese Mannschaft, die wir bis jetzt hatten, zu allem Respekt. Also 60% vom Granit längert. Also es darf ja nicht arrogant sein, aber man darf doch ein gewisses Selbstbewusstsein haben. Und ich glaube, die hat die Mannschaft und darum glaube ich, sind sie auch noch nicht ganz zufrieden, weil sie haben noch nicht den grossen Gegner gehabt, sie wollen den grossen Gegner und darum wollen sie sich messen mit denen. Und das hat ja das Format hat es noch nicht zugelassen, dass wir einen grossen Gegner haben. Oder wir haben auch das Losglück gehabt, sagen wir mal so, in dieser Gruppe. Aber ja, absolut. Also ich glaube noch nicht, dass alle auf 100% von ihren Leistungen sind. Und, aber das ist ja etwas unglaublich Positives für uns. Wenn wir jetzt die Match gewinnen, wenn viel Spieler oder der Breel ist nicht zufrieden, noch nicht ganz zufrieden und andere sind noch nicht ganz zufrieden, dann ist das wirklich etwas sehr, sehr Gutes.
Für mich Spieler des Spiels Ricardo Rodriguez. Breel Embolo ist zwar gewählt worden von den Fans, weil er ein Goal macht, aber ich einfach so, also die letzten Monate, Ricardo Rodriguez, weiss ich noch, gegen Deutschland, über seine Seite ist gar nichts passiert. Und dann habe ich gefunden, es ist einfach wieder krass, wie, wenn es gegen das Top-Team geht, hat er immer alles im Griff. Dann haben wir alle gesagt, ja, hat er gegen den Leroy Sané gespielt, ist ein blinder Blindschleicher, was auch immer. Es ist der schlechteste Fall dann in der Offensive. Und dann hat es sogar Zweifel gegeben an ihm oder an seiner Position, eben je nachdem eine Fünferkette oder so, über dann das Thema ist. Weil
offen... Da starten wir eine Petition nächstes Mal.
Wann?
Wenn es wieder Zweifel gibt gegen Ricardo Rodriguez. Also das können wir nicht mehr... Nein, wenn man wirklich so einen Spieler, der so viel für die Mannschaft gemacht hat, wenn man den wirklich in Zweifel stellt, dann verstehe ich den Fußball nicht mehr.
Er hat gestern, also er hat gegen das grosse Star von Algerien gespielt, oder? Mahrez hat zwei Goal gemacht gegen Österreich.
Ja.
Und du hast den nicht gesehen. Keine Chance. nichts. Es ist, also, das ist, ich finde wirklich, es war beeindruckend, wie er so einfach das Feeling hat, die Distanz zu haben. Er kennt seine Stärken, er kennt seine Schwächen. Und er hat den Gegner einfach im Griff. Und ich meine, also, ich habe dann so salopp am Ricky nach dem Spiel gesagt, du hast den Marius in Rente geschickt. Also das ist sein letztes Spiel gewesen. Der nachher dann den Rücktritt aus der Nationalmannschaft gegeben, die Journeys haben geklatscht und so. Der wird jetzt Leben lang an sein letztes Spiel so komplett auseinandergenommen worden vom 13. von der Schweiz.
Nein, absolut. Aber eben, ich habe wirklich auch keinen Zweifel, dass der Ricardo Rodriguez einer der besten Verteidiger bei uns ist. Und ich weiß nicht, was er nach dieser WM macht. Ob er
ist arbeitslos in zwei Tagen.
Ja, ob er einen Nazi weitermacht oder nicht. Also, ja, also dass er einen Verein findet, das glaube ich schon. Vor allem nach dieser WM, nach diesem Match. Und es kommt ja mindestens noch ein Match für ihn und für den Nazi. Also eben, es ist für mich wirklich unerklärlich, dass man so einen Spieler überhaupt nachher denkt, dass man so ein Spiel nicht spielen lässt. Also ich weiß nicht, ob das so war. Also
es hat von außen so gewirkt zumindest,
genau,
oder?
Also wir haben gegen Jordanien, ist er, glaube ich, auf der Bank gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Und darum, Ricky ist von Anfang an, vom ersten Tag, als er kam, ist ähnlich wie der Granit gewesen. Ist zwar ein Leislinger, aber er hat von Anfang an wollen spielen. Er hat von Anfang an mit dieser Nationalmannschaft wichtig sein und hat eine unglaubliche Persönlichkeit, wo man einfach so eine leislige Persönlichkeit, wo man einfach nicht hört, aber für die Mannschaft unglaublich wichtig. Macht selten einen Fehler. Du kannst ihm immer den Ball zuspielen. Wenn du im Bedrängnis bist, gib ihm den Ball. Und das ist wie in einer Schweizer Bank. Also etwas Gleiches. Und darum, es ist... Für mich ist der Ricky einer, mit dem Granit ist auch einer von denen, die am meisten Spiele gemacht haben und zu Recht. Und ja, also absolut. Ich hoffe, dass er noch einen richtig guten Verein findet, auch wenn er schon 34 ist. Aber das hätte er sich verdient.
Was würdest du ihm anraten? Nochmal in die Top 5 Liga? Es ist mal schon letzte Saison oder beziehungsweise letztes Sommer das Thema gewesen, in die Super League zurückgekommen. Ich glaube, auch er wäre offen für einen Wechsel, sagen wir MLS oder Saudi oder so.
Ich glaube, dass in diesem Alter musst du es natürlich auch mit der Familie ein bisschen besprechen. Was sind deine Ziele? Was hast du für Ziele auch nach der Karriere? Es kann ja sein, dass wirklich der FCZ oder die Super League ihm irgendjemand etwas anbietet, was auch nach der Karriere ihm könnte Spass machen könnte. Und dann muss er das wirklich ganz genau analysieren, ganz genau wissen, was du willst. Ich kann mit 34 unbedingt nach Hause kommen, weil nach 14, 15 Jahren bist du irgendwann müde und vielleicht ist er auch müde, vielleicht will er noch 1-2 Jahre ich bin auch nicht mehr der Nazi mit 34. Für mich war klar, dass ich dann zurückkomme. Vielleicht wird er noch die nächste EM spielen. Wenn er die nächste EM spielen will, dann rate ich ihm absolut, im Ausland zu bleiben. Aber wir wissen es ja noch nicht, wenn er zurücktritt nach der WM, dann ist wirklich, dann kann er wirklich wählen, was er will, schlussendlich. Was für seine Zukunft, was für seine Familie stimmt.
Einer von den Verlierern, wo mich deine Meinung wundernimmt, wo so ein bisschen wirkt, wenn es einen Verlierer gibt, bis jetzt in dieser WM, ist schon ein bisschen der Fabian Rieder. Oder er war ein Gesetz gewesen, eigentlich unter Murat Yakin, die ganze WM-Quali, ist dann auch ausprobiert worden in einer neuen Position als Linke, auf der linken Schiene in der Fünferkette gegen Norwegen. Und hat dann in der Vorbereitung so ein bisschen ein kleine Verletzung gehabt, hat Testspiel nicht mitgemacht. Und er ist gestern, finde ich, extrem bemüht reingekommen, ist auf jeden Ball gegangen, hat unbedingt wollen zeigen oder sich aufdrängen für mich und verpassen die riesen Chancen, wo ich so nach dem Spiel, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, alle Algerier sind so Bruch am Boden gelegen und der Fabian Rieder einfach auch dazwischen. Und währenddem sich alle rundherum gefreut haben. Und das ist schon noch, also du hast schon gemerkt, er hat wie realisiert, jetzt hat er seine Chancen nicht so können nutzen, wie er es gerne gemacht hat, um sich für mich zu empfehlen.
Zum Glück ist es ja nicht so schlimm, weil wir haben ja nachher trotzdem gewonnen. Also in dem Sinn, dass er das Goal nicht macht, ist nicht so schlimm. Für uns, für ihn sehr, weil die Explosion von Mansambi ich bin auch einer von denen gewesen, der gesagt hat, wir brauchen einen Sami von der Bank. Aber ich bin mittlerweile auch anderer Meinung, weil wenn einer so spielt, kannst du ihn nicht mehr auf der Bank lassen. Und das ist natürlich der, der darunter leidet. Einer von denen, zusammen mit dem Ebischer wahrscheinlich auch, ist der Fabian Rieder. Aber ich finde auch, er ist wirklich sehr engagiert reingekommen und ich hätte ihm das Goal auch wirklich gegönnt, weil jeder kommt wirklich, auch gestern, wenn man sieht, wie am Duni auch für mich gut reingekommen ist, hat den Ball gut gehabt in dem Moment, wo wir ihn gebraucht haben. Okafor hat seine Chance endlich bekommen. Es ist nicht einfach. Man darf den Jungs wirklich, ich habe das auch durchgemacht, die Phase, man darf auch nicht zu viel erwarten, wenn das Selbstvertrauen nicht ganz oben ist. Und das hat man, glaube ich, beim Silvan Widmer sehr gut gesehen gegen Kanada. Also darum, ich glaube, bei ihm ist einfach ganz wichtig, dass er jetzt auch auf seine Chancen muss warten. Ja, man muss sich wie hinten anstellen wieder. Und es tut weh natürlich. Du bist an einer WM und du weißt nicht, wie viele WMs noch kommen. Du weißt ja nie, was im Fußball ist. Und dann darum, es ist einfach weiterschaffen. Im Fußball musst du einfach immer weiter daran glauben und alles für die Mannschaft machen. Ich meine, im Vordergrund steht die Mannschaft. Und da musst du einfach jetzt ein grosser Teamplayer sein. Und wenigstens kann ich jetzt sagen, es hat einen noch einen einfacheren Verschuss als ich gegen Argentinien. Also.
Ja. Ja, gut. Ja, das stimmt. Okay. Du wirst ja Freude haben, wenn es im Viertelfinale gegen Argentinien würde gehen, wird wahrscheinlich dein Handy nicht ruhig stehen und du wirst ganz viele anfragen.
Ja, gestern hat es einen argentinischen Journey gehabt, jetzt, dort, wo wir gewesen sind, hat gesagt, kannst du dich noch erinnern? In Brasilien. Ja. Ich, oh,
Pizzeli. Kannst du dich erinnern?
Pizzeli.
Ja, aber wie gehst du mit dem jetzt um? Also weißt du, wie die englische Presse hat irgendwie geschrieben, die grösste verpasste Chance vom Turnier. Du siehst dann auch die Schlagzeilen, so die Häme ein Stück weit, die auf dich einprasselt.
Ich habe auch unzählige Nachrichten bekommen, dazu mal mit dem Papst am Pfosten, statt der Pfosten, dazu mal war der Papst Argentinier. Ja. Und das musst du einfach mit Ironie nehmen. Im Moment, klar, er muss einfach wirklich an seine Chance glauben. Du musst das wirklich verdauen. Fußball ist ja so, machst du das Goal, bist der König, machst du nicht. Musst halt ein bisschen unten durch. Aber es bringt nichts, auch sich zu viele Gedanken machen. Das haben wir ja beim Ndoye gesagt. Mach dir kein Gedankenspiel einfach und dann kommt das alles und es ist ja gekommen. Ich meine, wenn man sieht, das Goal von Ndoye ist einfach ein Innerist. Mhm. Also ist jetzt nicht ein
riesen... Der Goli hast du jetzt auch nicht gerade...
Nein, aber Details im Fußball sind ja so wichtig. Erste Halbzeit, Mansami macht gibt eine schöne Flanke auf den Ndoye und er überlegt seine Schüsse nicht. Und dann will er den Ball annehmen, springt ihm weg zum Fräulein. Fräulein spielt ja in die Mitte dann zum Zakaria. Und ein Ndoye mit Selbstvertrauen nimmt er direkt und passiert, was passiert. Und dann hast du gesehen, er hat noch nicht viel Selbstvertrauen. Beim Goal nimmt er den Ball so gut an mit links, dass der Ball ihm schön auf den rechten Fuß springt, tack, inner ist. Musst nicht mal so viel machen eigentlich. Aber es sind Details und der Fabian Rieder muss auch Details schaffen und wenn du zu sicher bist, manchmal passiert genau das. Dann bist du nicht im Timing, wenn du sollst, schiessen oder denkst von 2 Metern, ja, wie soll ich den jetzt verschiessen? Dann verschiessen ist und ich glaube, es passiert jedem mal. Also und darum muss man das einfach jetzt verdauen und dann weitergeht's.
Reden wir über mögliche Gegner. Wir wissen Stand jetzt noch nicht, wer es ist. Darum können wir dann wie so 2 Versionen nachher klippen. Reden wir mal über Kolumbien. Kolumbien ist ja wahrscheinlich der Favorit in dem Spiel. Mhm. Der Brill Imbolo hat gestern also gefunden, ja, ist eigentlich so, gehört fast so ein bisschen zum Kreis der Geheimfavoriten vielleicht vom Turnier. Also wenn du siehst, was die anderen Paarungen sind, und ich meine jetzt gerade Brasilien, Norwegen zum Beispiel. Mhm. Also es könnte viel, viel schlimmer kommen für die Schweiz. Aber was haltest du von Kolumbien? Ich habe das Gefühl, es könnte ein extrem unangenehmes Spiel werden, weil es ist ja so ein spannender Mix. Ist dann zwar bei Ghana auch so, aber so ein Mix zwischen sehr physisch, so ein bisschen provokativ zum Teil auch und doch ein paar richtig gute Kicker.
Ja, absolut. Kolumbien ist sicher der schwere Gegner. Also ich persönlich hoffe, dass die einen Ausrutscher haben gegen Ghana. Weil ich glaube, Ghana hat viel Potenzial vorne, aber als Mannschaft ist es nicht wie Kolumbien. Kolumbien hat gute Verteidiger, hat im Mittelfeld gute Spieler, hat die vorne sehr viel Qualität und übrigens hätte man dann fast alle Kontinente durchgespielt. Aber ja, also ich sehe das nicht wie der Breel. Ich sehe das jetzt nicht als über Mannschaft. Also ich sehe, ich finde auch ein James Rodriguez ist jetzt nicht der vor was ist es, 10, 12 Jahre, der grosse James Rodriguez an der WM 2014, glaube ich.
Hat er gefühlt seitdem 25 Clubs gehabt.
Genau, also ich finde jetzt nicht, dass es jetzt eine Übermannschaft ist. Ich glaube, gegen Kolumbien spielen wir es wirklich 50-50. Also da haben wir beide Chancen zum Weiterkommen. Ghana auf der Karte klingt natürlich als die einfachere Mannschaft. Aber ja, man muss die Menschen zuerst spielen. Sicher haben wir, ja, also Glück würde ich es nicht sagen, aber sicher haben wir die einfacheren Gegner als auch ja, Frankreich oder all die Gegner.
Ghana aber schon auch, oder ich meine, die haben jetzt ein paar grosse, ja, für die Schlusssache grosse Nationen schon ein bisschen geärgert, oder?
Ja, das ist natürlich sehr, sehr schwierig zu spielen, sehr physisch. So Mannschaften sind wirklich sehr physisch und wahrscheinlich auch ihre Stärke. Aber ich mache mir da, also da sind wir wirklich gegen Ghana wärmender Favorit, absolut. Und ja, manchmal tut ja das auch gut. Ich bin gerne der Favorit gewesen, früher, weil du hast gewusst, eigentlich bist du besser als Mannschaft. Und du musst einfach deine Leistungen abrufen und dann kommt das gut. Und ich glaube, abgesehen von vorne, wo sie sehr viel Qualität haben, Ghana, finde ich einfach, dass es eine Mannschaft ist, wo du kannst knacken kannst. Wo wir mit unserer Schnelligkeit, mit unserer Intelligenz zwischen der Linie uns gut bewegen könnt, dann können wir die wirklich sehr im Bedrängnis bringen. Darum finde ich einfach, Ghana ist sicher, also zumindest so sieht es aus, der einfacher Gegner.
Semenyo wäre ja bei Ricardo Rodriguez sehr gut aufgekommen,
ja,
also
ja.
Der grosse Spieler von Ghana.
Da macht man keine Sorgen.
Ähm,
tut er auch noch in den Hosensack rein.
Der tut auch noch in den Hosensack. Da hat es auch noch Platz, in dem Fall.
Vielleicht tritt der auch nachher noch zurück.
Nein, der ist noch jung. Der ist noch jung. Wie gross ist der Vorteil? Ich habe das die Spieler gestern gefragt. Du hast einen Tag mehr Pause als der Gegner. Du musst nicht reisen. Du darfst jetzt in Vancouver bleiben. Du kennst Stadion schon. Was macht das mit einem? Ist es wie egal, der eine Tag? Der Gregor Kobel hat gesagt, ja, nach 4 Tagen bist du erholt. Ob es dann einer mehr oder weniger.
Ja, die Rolle an und für sich, die 4 Tage spielen keine Rolle. Also der Tag mehr spielt keine Rolle. Aber was eine Rolle spielt, ist natürlich die Reise. Ich glaube, sie spielt in Kansas, wenn ich mich nicht täusche, heute, Kolumbien, Ghana. Und Kansas, Vancouver ist doch etwa der 2-3 Stunden Flug. Und ja, Flüge, Reisen, das macht dich schon ein bisschen müde. Und, aber alles in allem, glaube ich, wenn du dann auf dem Platz stehst, spielt das alles keine Rolle mehr. Und dass wir aber die Umgebung kennen, dass wir das Stadion kennen. Also gegen Kolumbien sind wir sicher wieder relativ fest in
Massiv,
Unterzahl.
ja. Also da haben sie uns da schon in Vancouver gesagt, du, wenn ihr Kolumbier habt, dann kann er uns auf etwas gefasst
Genau.
machen im Stadion.
Das ist sicher so. Und ja, aber wir müssen es nehmen, wie es kommt. Und ich glaube, ja, die Erholung wird wichtig sein, wird ein wichtiger Faktor sein. Gut für uns auch war, glaube ich, dass die zweite Halbzeit gestern relativ ruhig geworden ist. Also nach dem 2-0 war ja so ein bisschen die Luft draußen bei den Algeriern. Sie haben ja gefühlt fast keine Chance mehr gehabt. Und auch sie sind offensiv wirklich nicht gefährlich geworden. Haben auch sehr langsam gespielt. Also wirklich das Gefühl gehabt, jetzt haben sie aufgegeben. Und das hilft dir natürlich auch. Du hast jetzt nicht müssen über 120 Minuten, hast nicht müssen wirklich die maximale Kraft her. Und darum, ich glaube, das alles spielt vielleicht ein Faktor, aber wenn du dann auf dem Platz stehst, hast du das eh alles vergessen.
Vielleicht noch zum Duell auf Wladimir Petkovic gegen Murat Yakin. Der Murat Yakin hat sehr offensichtlich und häufig darauf aufmerksam gemacht vor dem Spiel, dass seine Quote im Fall richtig gut sind gegen den Vlado. Nämlich 5 Spiele, ich glaube, was
sind
es?
Jetzt hat er den ersten Satz gewonnen.
Ja, 5 Spiele, noch keins verloren in der Super League. Ich glaube, 4-mal mit Thun, einmal dann noch mit Luzern gegen Sion. jetzt ein Spiel mehr dazu. Auch im sechsten Spiel hat der Flado nicht geschafft, den Muri zu besiegen. Ist schon so ein bisschen ein Angstgegner.
Ja, also Nationalmannschaft ist ja nochmal etwas anderes als Club. Und ich glaube, der Vlado hat trotzdem das Beste rausgeholt aus dieser Mannschaft, aus der algerischen Mannschaft. Also, man muss auch, glaube ich, ihm Komplimente zustellen für das, was er gemacht hat mit dieser Mannschaft. Weil ich glaube, mehr war auch nicht möglich gewesen. Wenn du eine Mannschaft hast, die einfach nicht bereit ist zu verteidigen, nicht bereit ist, 5 pressen, aber 5 nicht, und dann hast du ein Riesenloch in der Mitte. Und da kann ein Trainer sicher Einfluss haben. Aber ich weiss nicht, bis wohin, weil Algerien ist eine typische Mannschaft gewesen. Das hat man gerade gesehen, dass sie jeder Fußball spielen will, jeder will den Ball, wenn sie ihn haben. Aber wenn sie ihn nicht haben, wenn nur 4 laufen, wenn nur 4 zurücklaufen und der Rest eben ein bisschen zu faul. Und da kannst du als Trainer wirklich dann, glaube ich, auch nicht mehr so viel machen. Und darum, ich glaube, ja, der Murat Yakin kann stolz sein auf seine Quote. Aber das Wichtigste ist, dass auch der Wladimir Petkovic, glaube ich, doch etwas Gutes erreicht hat mit Algerien.
Er hat dich noch extra erwähnt in der Pressekonferenz. Er hat ein paar Spieler im Spiel zu sehen, und ich habe ihn jetzt schon gesehen, weil du bei der Tessina als Experte dabei warst und ihn schon gesehen hast bei den Interviews. Was haben wir für einen Austausch gehabt?
Ja, ein guter. Ich meine, er hört uns ja noch viel zu. Er hat gesagt, ich höre alles, was ihr sagt. Weil wir haben ja auch natürlich gesagt, dass wir der Favorit sind. Und er hat ja das auch gesagt. Also klar ist die Schweiz schlussendlich der Favorit. Die Schweiz ist sich das gewöhnt, die Match zu spielen. Und haben die Erfahrung, die Match zu spielen. Aber es war wirklich schön, ihn wieder mal zu sehen. Weil ich habe immer gesagt, die 4 Jahre, die ich bei ihm erlebt habe, die sind wirklich schön für mich. Endlich einer, der mir das gegeben hat, was ich mir immer erhofft habe von den Nazi. Und darum also wirklich ein guter Austausch gewesen. Und ich glaube, als Person, wie ich auch gesagt habe im Interview, als Person habe ich ihn sehr mögen, weil er war ein Offener gewesen, er war einer gewesen, der relativ direkt und ehrlich war. Er hat mir auch gesagt, wenn es mal nicht gut gelaufen ist. Und er hat mir auch dazu mal gesagt, ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich in der MLS bin. Und dann war ja die WM. Hat mir dann gesagt, ich habe das Gefühl, dass dein Rhythmus nicht mehr ist wie vorher. Seit ich in der MLS war. Und er hat gesagt, schau bitte, dass du wieder zurück auf Europa kannst kommen. Das wäre gut. Und ja, so Sachen sind natürlich wichtig für einen Spieler, so einen Austausch zu haben. Und für mich war es ganz wichtig, in den letzten 4 Jahren von meiner Nazi-Karriere zu haben.
Und dann hörst du auch auf das. Also Nationaltrainer sagt, du, ich weiß nicht, ob die MLS-Idee so gut war, dann Leute schon beraten und sagen, du, Nazi-Trainer hat gesagt, ich muss wieder wechseln.
Ich hatte ja sowieso vor, zurückzukommen, durch meine, ja, was auch war. Aber ja, klar los ist, weil du hast ja 6 Monate später eine WM. Und vielleicht ist es deine letzte WM. Und ich war auch schon 32 und du willst ja die letzte WM noch spielen. Und darum, ja, los ist absolut. Probierst natürlich das Beste. Es ist ja nie einfach, dass du jetzt einen Verein findest, der dich auch sofort spielen lässt. Und ich hatte dann das Glück gehabt, dass eben der Saputo ist ja der Besitzer von beiden Vereinen gewesen und dass der Trainer der gleiche immer noch gewesen ist, Donadoni, der ja mich wirklich sehr gerne
hat. Von Montreal und Bologna.
Genau. Und ja, dass er mich dann sofort spielen lassen hat. Und ich hatte auch dann wirklich nicht einen super 6 Monate gehabt. Aber trotzdem physisch können viel besser sein.
Wie geht der Weg jetzt weiter? Ich habe das Gefühl, wenn wir geredet haben, oder ich habe von Anfang an schon vor dem Turnier die ganze Zeit gesagt, Halbfinal. Als ich den Turnierbaum gesehen habe, Halbfinale ist, also wenn du dann gegen Norwegen, Brasilien, England oder vielleicht sogar Mexiko musst, das ist dann schon vielleicht nicht mehr 50-50. Aber ich finde jetzt auch Argentinien nicht so unrealistisch zu schlagen im Viertelfinale, ehrlicherweise. Für mich sind die nicht so wahnsinnig gut, wie sie vor allem gemacht werden. Aber ich habe jetzt schon gesagt, also bevor ich nicht gesehen habe, dass der Ricardo Rodriguez gegen den Messi spielt in Kansas City, gehe ich nicht heim.
Ja, es ist alles möglich, aber ich finde trotzdem, man sollte Spiel zu Spiel nehmen, weil wenn man zu weit nach vorne denkt, kannst du auf einmal ausrutschen und unterschätzt den Gegner. Darum, es ist, wie ich vorher gesagt habe, ich finde, die Mannschaft ist noch bei 60%, es fehlen noch ein paar prozentual zum 100% sein, und ich glaube, sie warten auf den grossen Gegner und sie wollen alle gegen Argentinien im Viertelfinale spielen, da bin ich sicher, wenn es schlussendlich auch Argentinien ist. Also man muss ja noch abwarten. Und ich glaube aber trotzdem, auch diese Mannschaften werden sich jetzt steigern. Ich habe gestern Spanien gesehen. Ich habe sehr gut Spanien gesehen.
Österreich ist also auch...
Ja, aber... ja, das ist so. Aber ich habe einfach gefunden, dass die das wirklich gut spielen. Und ich glaube, die Mannschaften werden sich steigern jetzt alle. Weil, wie ich öfters gesagt habe, das Format gibt die Möglichkeit, langsam anzufangen. Wir haben ja auch langsam angefangen. Und darum, jetzt, ich glaube, was bei uns sehr wichtig ist, was wir auch erwähnen müssen, wir haben zu Null gespielt gestern. Defensive Stabilität. Die wird immer besser bei uns. Und wenn du das kannst durchziehen, wenn du zuerst mal nicht ein Goal bekommst, dann wirst du vorne immer eins machen. Wir haben gefährliche Spieler. Wir haben Spieler, die den Gegner in Bedrängnis bringen können, die gefährlich sind. Wir haben immer unsere Chancen. Aber was bei uns sehr wichtig ist, dass wir die defensive Stabilität, die wir jetzt gegen auch Bosnien hatten, gefunden. Und da finde ich eben, seit Manuel wirklich den Next Step gemacht hat, oder der Manuel ist, wo wir auch Jahre gesehen haben, ist die Mannschaft auch wirklich viel stabiler. Und das gibt jedem dorthin wirklich viel Sicherheit. Ja, und darum, das müssen wir beibehalten. Wenn wir das beibehalten, dann müssen wir uns keine Sorgen machen, dann können wir wirklich weit kommen. Aber ja, absolut Spiel für Spiel, weil du weißt nie, was passiert. Und ja, darum.
Wie ist das so? Iray Cimut und Aurel Amenda sind die einzigen Spieler, jetzt nachdem der Noak vorgestern eingewechselt wurde, die noch keine Spielminuten gemacht haben, unter Marvin Keller als dritter Goalie. Ivan Mbongo als zweiter Goalie. Okay, die vier Spieler.
Wir ja als rechter Verteidiger lösen.
Genau. Wie ist es, oder was ist wichtig jetzt auch von denen? Oder? Ich habe das Gefühl, zum Beispiel auch ein Adun Yashari, der sich sicher viel mehr erhofft hat von dieser WM, wirkt sehr gut gelaunt gestern nach dem Spiel. Wie wichtig ist denen ihre Rolle, zum vielleicht auch im Training die Intensität hochzuhalten, nicht miesepetrig zu sein? Wie schwierig ist das vielleicht auch? Ich weiß nicht, weißt, du hast ja auch Mitspieler gehabt, die dann vielleicht gar nicht gespielt haben. Du hast, glaube ich, auch 20-06. Ja.
Aber du musst es ja auch realistisch sehen. Also, nehmen wir das Beispiel Iray Cimut. Im Moment hat es leider keinen Platz. Am Ende, im Moment hat es leider keinen Platz. Sie machen das so gut. Yashari in der Mitte. Freuler gestern auch. Also, wenn er Löcher stopft, also, das ist unglaublich. Wenn er sich bewegt, wenn er immer helfen geht, den Mitspielern, das ist ja. Und darum. Du musst einfach geduldig sein. Mach deine Arbeit, schaff weiter. Probier alles für die Mannschaft. Es ist so wichtig. Ich habe immer das Beispiel Gelson Fernandes. Gelson Fernandes habe ich noch nie beleidigt gesehen in der Nationalmannschaft. Ob er gespielt hat, nicht gespielt hat, ist immer für mich einer von diesen Spielern gewesen, wo ich gesagt habe, wenn der Gelson spielt, ist überragend. Ich gönne ihm das so sehr, wenn er ein Goal macht. Weil wie er sich verhält, ist einfach vorbildlich gewesen. Und darum, ich glaube, man muss sich so ein Beispiel nehmen. Man muss für die Mannschaft jetzt alles machen, für das Team. Weil auch wenn du nicht spielst und die Mannschaft kommt ins Viertelfinale, ins Halbfinale, du bist aber dabei gewesen. Und doch gehen sie schauen, wer ist hinter dem Xhaka und dem Freuler? Ah, der Yashari. Ah, Yashari hat ein schwieriges Jahr gehabt in Mailand, bei Milan. Vielleicht können wir ihn holen. Vielleicht ist genau der Spieler, den wir brauchen. Ich glaube, für jeden wird der Marktwert steigen. Auch für die, die nicht spielen. Oder auch für die, die wenig spielen. Und darum, es ist sehr wichtig, dass man jetzt einfach mitzieht. Dass man seine persönlichen Erwartungen vielleicht auch ein bisschen abschraubt. Weil es ist ja klar, meine, an Manuel Akanji, an Elvedi kommt im Moment niemand vorbei. Du hast keine Chance. Und ja, darum, einfach warten auf den richtigen Moment. Und wenn der richtige Moment kommt, dann den richtig ausnutzen.
Du hast es schon angesprochen mit dem Marktwert. Ich meine, der Aurel Amenda geht für eine richtig fette Summe von, was ist es gewesen?
20 Millionen.
Fast 20 Millionen von Eintracht Frankfurt zu Coventry.
Coventry, ja.
Aufsteiger von der Premier League, Trainer Frank Lampard. Die Spieler sagen ja immer, das ist Sache der Berater und es interessiert mich nicht, voller Fokus auf WM und so weiter. Wie fest ist es effektives Thema in der Freizeit, wenn, also Monsambi wird jetzt ganz sicher auf sehr viel, langsam kommt er so in den Status, er ist so der Entdeckung vom Turnier, wo dann einfach so in der Regel, weiss, so Real Madrid einfach mal kauft, um so ein Zeichen zu setzen. Dann hast du den Granit Xhaka, der mit Chelsea in Verbindung gebracht wird. Du hast den Michel Aebischer, der ja mit Pisa abgestiegen ist, einen neuen Club sucht. Du hast den Ricky, der gar keinen Club mehr hat, jetzt seit dem 1. Juli. Du hast x Spieler, die Interesse weckt oder mühend wollen wechseln. Wie fest ist, beschäftigt einem das? Also weißt du, jetzt heute Nachmittag, wo der ganze Tag frei ist, macht man sich nicht Gedanken über das?
Ja, also ich glaube schon, ein Telefon wird schon geben mit dem Agent oder mit wem auch immer. Und es ist auch normal, verständlich, so Spieler wollen ja wechseln oder müssen wechseln wie der Aebischer und der Ricardo Rodriguez. Und ja, im Hinterkopf hast du es immer. Aber es ist klar, es zählt im Moment wenig, weil so ein Transfer wie der vom Eton oder der vom Amenda, das ist wahrscheinlich auch schon vorher geplant gewesen. Also die sind vorher schon abgemacht gewesen. Ich meine, einen Transfer machst du ja nicht, bevor du alles weißt von dem Verein, bevor du dich mit dem Verein auseinandergesetzt hast. Und darum, ich glaube, im Moment ist das sicher im Hinterkopf bei diesen paar Spielern. Aber ich hoffe, es bleibt so lange im Hinterkopf wie möglich. Also ich meine, wenn die Offerte von Chelsea stimmt, das ist ja, dann ist es ja nicht einmal eine Offerte. Auch wenn der Granit schon im gewissen Alter ist, aber wenn man so wenig bietet für einen der besten Spieler letztes Jahr in der Premier League, dann macht es ja keinen Sinn. Also dann sind ja Verhandlungen relativ schnell geschlossen bei Sunderland im Jahr. Also ich meine, so einen Spieler darfst du auch nicht verschenken. Aber eben, ich glaube, im Hinterkopf ist es, aber man kann das relativ gut ausblenden. Also wenn du auf dem Platz bist, wenn du im Training bist und was ich auch mitbekommen habe in den letzten wirklich paar Tagen, sind Trainings sehr, sehr gut und sind die Spieler wollen wirklich den nächsten Step machen. Sie wollen jetzt etwas erreichen, etwas Wichtiges und dann geht das wirklich vergessen, was sonst ist.
Es hat jetzt auch schon ein paar Überraschungen gegeben im Turnierverlauf, vielleicht noch schnell zu denen. Über allem steht so ein bisschen Deutschland. Deutschland rausgeht gegen Paraguay im Penaltyschiessen. Julian Nagelsmann ist zurückgetreten als Trainer durch massivem Druck in der Öffentlichkeit, auch von Experten und Medien usw. Wie siehst du so ein bisschen aus der Ferne das Deutschland? Weil eigentlich müssen wir ja sagen, also ich weiss noch, vor einem Jahr hat man dann so gedacht, hey, jetzt haben die den Nagelsmann als Trainer, einer von der, ja, mit 38, als einer von den Top-Trainern in Europa gehalten hat oder gilt. Du hast die Wirtz, du hast die Havertz, du hast die Musialas, Kimmichs und so weiter.
Oder auch im März, kannst du dich erinnern, wie die uns, finde ich, einfach an die Wand gespielt haben? Ich weiß nicht, ob es die erste Halbzeit war oder die zweite Halbzeit.
Jetzt gar nicht, glaube ich, eine andere Meinung. Also die erste Halbzeit.
Oder die zweite Halbzeit ist
sie. Zweite Halbzeit ist schon.
Die zweite Halbzeit, ja. Haben sie uns wirklich fast an die Wand gespielt. Also ich habe dazu mal gesagt, also wow, also wirklich gutes Deutschland, viele Junge drin gehabt, viele Spieler, die sich gut bewegt haben. Und dann kommt eine WM und dann hast du. Ich habe das Gefühl, dass Deutschland oder die Deutschen denen so viel Druck mitgeben, dass die einfach an diesem Druck scheitern. Dass die Spieler einfach nicht für so etwas gemacht sind. Früher hast du Spieler gehabt, wo, ich nenne jetzt einfach mal einen, ich habe mit ihm zusammen gespielt, Lukas Podolski. Der hat den Druck nicht gespürt. Der hat das nicht interessiert. Der hat einfach Fußball spielen, der hat gewusst, der ist stark. Und er hat gesagt, mir ist egal, was von mir geredet wird. Ich will Weltmeister werden. Und so war es dann auch gewesen. Und ich glaube, was Deutschland fehlt einfach im Moment so ein bisschen die Leader. Fehlen einfach die Spieler, wo dich zu. Was wir haben es im Moment. Wir haben den Granit Xhaka, wir haben den Breel Embolo und wir haben auch einen Akanji, der dich einfach besser machen kann. Bei den Deutschen fehlt das.
Deutschland ist das IB der Nationen.
Ja, also nein, also sie haben ja unglaublich viel Potenzial, ja, wenn man es sieht. Aber sie haben niemanden, der sich führen kann. Ja, also du hast das in dem Sinn richtig gesagt. Ja.
Ist die Situation dort beim Penaltyschiessen, wo ja, du hast eigentlich, also ich muss mir das, ich habe ja nicht auf dem Niveau gespielt, aber ich muss mir das vorstellen, du bist zwei Penaltys vor Schluss eigentlich so gut wie raus. Nachher macht verschiesst Paraguay die letzten zwei Penaltys. Momentum könnte nicht mehr auf deiner Seite sein. Und dann geht Joshua Kimmich, ich glaube, vor dem vorletzten Penalty von Paraguay, geht er schon mal fragen, hey, wer ist bereit, den nächsten Penalty zu schiessen? Und du siehst so, der Leon Goretzka, irgendwie nicht so Lust und so. Dann hat der Taden so, also ist alles klein interpretiert, aber der Taden so gesagt, ja gut, wenn es niemand macht, mache ich es. Und verschiesst nachher. Das ist ja dann auch so ein bisschen exemplarisch für die.
Nein, absolut. Aber dass ein Goretzka mit dieser Erfahrung, dass der den Penalty nicht nimmt und einfach schiesst. Also, meine, es hat ja so viele grosse Spieler gegeben, die einen Penalty verschossen haben. Aber das Wichtigste ist, dass du ja der Mannschaft oder einfach dem Team zeigst, okay, ich nehme den. Ich hab keine Angst, den Ball zu nehmen, wenn ein Verschiesser verschiesst ist. Das ist ja das kleinste Problem. Aber dass du dich nicht mal getraust, also genau das meine ich, die können mit dem Druck nicht umgehen.
Ja, der Druck ist aber auch riesig. Also weißt du siehst es
jetzt auch mit ein anderes Wort
so, ja, aber mit ja, sozialen Medien Druck. Und so. Also du weißt jetzt gerade der Tag, wo als Schwarzspieler beim Sacco hat man das auch schon gesehen, wo er eingewechselt worden ist bei den Engländern, wo dann auch nochmal so eine Hasswelle und Rassismus und alles auf einem einpassen, dann überleistet das Jahr Spieler dann schon zwei, drei Mal nicht. Oder erwartest du eigentlich, dass
du... Musst du einfach stärker sein als das alles. Das ist einfach meine Meinung zu dem allen. Du musst stärker sein, als was alles kommt. Und ja, Rassismus ist ein grosses Thema, aber das finde ich sowieso ganz schlimm, dass wir so etwas noch haben im 2026. Und klar, die Spieler haben es nicht einfach. Und, aber trotzdem, man muss... das ist mein Weg.
Er ist eigentlich erst jetzt um 10 Uhr am Morgen aufgestanden.
Aber nein, ich glaube, das muss man ausblenden. Fußball ist ja so, wenn du ein Goal machst, wenn du den wichtigen Penalty machst, bist du der König. Wenn du ein Verschiessisch bist, bist du der Depp der Nation für ein paar Tage oder ein paar Wochen. Ich habe das auch müssen durchleben. Also ich habe auch die Szene von Argentinien, die gehöre ich ja heute noch. Die ist ja jetzt 12 Jahre alt. Und, aber es ist so, mit dem musst du umgehen können. Wer mit dem nicht umgehen kann, wie gesagt, dann musst du vielleicht einen Schritt zurück. Und vielleicht bist du einfach für so grosse Turniere, wie man auch gesehen hat, die Deutschen oder die Spieler sind einfach nicht für grosse Turniere.
Manuel Neuer hat mir ein bisschen Bahnschranken-Vibes gegeben im Penaltyschiessen, wo er wirklich einfach so ein bisschen auf die Seite gefallen ist. Aber wie siehst du es, wenn jetzt, reden wir theoretisch, ist ja jetzt auch bei den Nazis schon das Thema gewesen, den letzten Tagen, das Thema Penaltyschiessen, oder wo sie ja jetzt gegen Frankreich gewonnen, aber gegen Spanien oder EM rausgefallen 2021, dann gegen England rausgefallen 2024, man hat schon so gehört, man hat sich sehr mit dem Thema beschäftigt. Der Mauri hat gesagt, man hat einen Workshop gemacht zum Thema Penalty. Man kann die Drucksituation nicht simulieren. Aber der Brelembo hat auch gesagt, hey, wir werden parat sein, jeder wird Verantwortung übernehmen. Was traust du dort der Mannschaft zu, wenn sie das Penalty schiessen? Machst du dir, sind wir da parat?
Für mich, ja, ich glaube schon, aber für mich ist Penalty sowieso eine Glückssache. Also schlussendlich, du musst einfach Charakter genug zeigen, um den Penalty zu schiessen. Du musst dich dort herstellen, suchst den Ecke aus oder machst was die Routine, die du immer machst. Und dann ist entweder, du bist ja der, der am meisten zu verlieren hat. Der Goalie hat ja nichts zu verlieren. Der Goalie ist ja der grosse Gewinner, wenn er einen, zwei hat. Und du musst einfach überzeugt sein. Und wenn dann... Ich bin nicht sicher, ob man das wirklich trainieren kann. Ob man das wirklich kann als Mannschaft trainieren kann. Als Einzelspieler, ja. Du musst einfach deine Routine haben. Du musst sicher sein, irgendwo zu schiessen oder eine Ecke zu nehmen. Einer der Besten ist der Kane. Der nimmt sich einfach eine Ecke an ins Gefühl, nimmt sich etwas vor und zieht das richtig durch. Und ich bin auch am Schluss von der Karriere habe ich auch relativ viel Penalties geschossen und am Anfang wirklich auch schlecht gewesen, unsicher gewesen, während am Anfang von der Karriere. Aber genau am Schluss habe ich gesagt, ich nehme mir einfach eine Ecke und schiesse fest dorthin. Und wenn der Goalie dann wirklich dorthin hechtet und hat, dann musst du sagen, okay, stark gewesen. Mhm. Aber du musst einfach überzeugt sein. Und ja, das ist... ich hoffe, dass wir es nicht so weit bringen, weil wir haben das Potenzial vorher gespielt und zu entscheiden.
Es ist noch witzig, die Statistik, es werden jetzt immer Spieler eingewechselt, so eine Art fürs Penaltyschiessen, weil sie vielleicht sicher sind. Die Statistik ist miserabel von den Spielern, die reingekommen sind. Zeki Amdouni ist, glaube ich, einer der wenigen auf Nationallevel, der dann je gemacht hat gegen England. Ist auch noch speziell, oder?
Und auch Goalies. Wer ist der Goalie? Von Chelsea oder mal? Oder wo ist das gewesen? Nein.
Ich weiß nicht, bei Holland hat es ja doch mal einen Wechsel
gegeben. Wo... Und auch Chelsea, glaube ich, im Finale.
Ja. Oder der Kippo nicht hat wollen raus, oder?
Genau. Und es gibt noch Sachen, aber es gibt auch wirklich sehr sichere Penaltyschützen. Ich habe zum Beispiel Ricardo Rodriguez bis vor kurzem ja einen der sichersten Penaltyschützen gefunden in der Nazi. Er hat ja dazu mal mit 19 schon mit 20 bei uns Penaltys geschossen. Und ist eigentlich immer relativ sicher gewesen. Und du hast ja so Penaltyschützen, wenn du die auf der Bank hast, eigentlich gut. Aber ich bin auch der Meinung, bist du bereit mental, wenn du irgendwie 118 Minuten auf der Bank hockst und dann musst du einen Penalty schiessen, dann musst du die ganze Verantwortung übernehmen. Auf einmal, du hast jetzt 118 Minuten eigentlich das Vertrauen vom Trainer nicht bekommen, aber jetzt, weil es um einen Penalty geht, bekommst du das Vertrauen trotzdem. Bist irgendwie wie der Kicker im
NFL.
Im NFL, ja. Oder? So bist du einfach dort zum Kicken.
Der wird ja während dem Spiel mal gebraucht. Da kommt ja dann nicht der erste Beschluss.
Ja, aber eben, bist einfach irgendwie wie ein Kicker. Also, also, wie gesagt, ich weiss nicht, also die Statistik, wie du erwähnt hast, ist ja miserabel, aber ja, also Penaltyschuss ist für mich einfach eine Glückssache. Ist eine 50-50 Sache. Und entweder ist der Goalie wirklich stark. Es gibt ja, ein Courtois, der verdächtigt jetzt die Hälfte vom Goal. Also,
müsste beim Kobel aber eigentlich auch der Fall sein, oder? Ich weiß gar nicht, was der für Penalty geholt.
Das weiß ich auch nicht, aber muss auch zuerst mal an dem vorbeikommen. Und darum glaube ich, es ist ja Glückssache.
Das sagen viele Spieler mittlerweile nicht mehr, es ist eine Glückssache. Aber für die letzte Frage vielleicht noch. So aktuellen Turnierverlauf, wer ist für dich Favorit aktuell auf diesen Titel? Oder welche Favoriten?
Wir haben Frankreich im Flüger geschaut, daher. Und das war schon etwas ganz, ganz stark. Also was Frankreich dort gespielt hat. Es ist eine unglaublich gute Mannschaft. Die vorne haben sie so viel Potenzial. Und wenn man denkt, Cherki ist noch auf der Bank und Doué war auf der Bank in diesem Match. Es macht schon Angst für den Gegner, wenn du die Aufstellung siehst. Aber wie ich vorher gesagt habe, Spanien habe ich auch gefunden, haben jetzt einen Schritt nach vorne gemacht. Jetzt werden wir sehen, wie es Argentinien macht. Und ja, Brasilien bin ich noch nicht überzeugt. Ich finde, Brasilien hat vorne nicht mehr die Qualität, die sie auch schon mal hatten. Klar, Vini ist Vini, aber alle anderen finde ich jetzt qualitativ... Martinelli spielt ja relativ viel und bei Arsenal eigentlich eine Ersatzrolle gehabt. Und darum, ich glaube, die Qualität haben sie vorne nicht mehr. Und England ist doch eine Turniermannschaft. Also klar, man redet vielmals den Harry Kane. Harry Kane ist in den wichtigen Matchen nicht, sieht man ihn nicht. Aber der
Match ist anders ausgesehen.
Ja, also der Match ist auch wichtig gewesen. Ja. Und sonst sind sie daheim. Und wenn du dann so einen Stürmer hast, der dir noch schnell zwei Goal macht. Ich glaube, im Moment der Einzige, den ich als Favorit sehe, ist Frankreich. Und dann sehe ich noch einige gute Mannschaften. Ja. Aber die Mannschaft, die ich gesagt habe, wow, ist Frankreich.
Ja, bin ich bei dir. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Viertelfinal Brasilien-Norwegen. Bin wirklich sehr gespannt.
Ja. Ja, ich auch, aber ich habe das Gefühl, Norwegen spielt ja relativ offen. Es ist ja nicht eine Mannschaft, die jetzt wie früher sich hinein stellt und sagt, wir den zuerst mal verteidigen. Und ich glaube, diese Mannschaften liegen den Brasilianern, weil dann haben sie doch Platz, dann können sie in Konter, weil der Ancelotti hat ja gesagt, also es hat ja ein Match gegeben, dazu mal, als er bei Milan war, hat er gegen irgendwas in der Mannschaft gespielt. Er hat gesagt, nein, wir warten jetzt. Also Freundschaftsspiel gegen Fünftligist. Mhm. Wir warten jetzt da hinten. Und Brasilien spielt doch auch so einen Fußball. Also zuerst defensiv gut stehen, presset ja selten. Und dann wirklich in Konter gehen. Und dann hast du auch viel mehr Platz, als was bei uns in der ersten Halbzeit gestern ja der Fall war. Und ich glaube, was Brasilien hat, sie haben einen grossen, grossen Trainer. Und das könnte auch ein Faktor sein.
Blaim, danke vielmals für deine Einschätzungen. Einmal mehr spannend war mit dir, das Ganze zu besprechen. Wir kommen ganz sicher am Mittwoch dann wieder in der Schweiz.
Yes.
Reden wir dann über die Viertelfinalqualifikation.
Reden wir dann, wie wir auf Kansas kommen.
Ja. Gibt keinen Direktflug von Vancouver. Wir Armen. Super League-Folge, die ich letztes Mal angekündigt habe, sind wir noch irgendwo am Dreikriegen. Es ist ein bisschen schwierig mit der höheren Kadenz, die wir gerade haben. Florian Ratz ist aber Montag wieder mit Forza XXL unterwegs, mit Gästen und wird dann mit Blick auf, ob es denn Ghana ist oder Kolumbien, ja, ein bisschen Spiel voraus analysieren und alles rund um die WM. Danke euch vielmals fürs Zuhören. Blaim, danke dir nochmal und falls ihr Feedback habt, wie immer, forza@blick.ch E-Mail schreiben oder die ganze Plattform, die wir haben. Ich freue mich irgendwann.
Und Tickets auf Vancouver buchen. Wir brauchen die Schweizer
Stimmt, Fans. Stimmt. Es ist Wahnsinn, was da schon los ist. Also es ist wirklich krass gewesen, wo wir im Stadion waren und Bilder bekommen haben von irgendwie Langstrasse, 4:30 am Morgen, pumpenvoll.
Man müsste eigentlich eine Statistik machen, wie viele Krankmeldungen heute gekommen sind.
Ja, aber ja, wäre schön, wenn noch ein paar mehr kommen auf Vancouver. Ich kann es allen empfehlen. Es ist wirklich eine coole Stadt. Ich bin ein bisschen wärmer gekommen, jetzt wärmer geworden mit dieser Stadt. Du bist halt immer noch irgendwo, weiss ich, wo außen mit anderen Journalisten. Aber ich bin ein bisschen wärmer geworden mit der Stadt und es ist wirklich WM-Fieber da.
Das stimmt, es ist auch das einzige richtige Fußballstadion und das ist ja wirklich schön. Aber obwohl die Stimmung ist gestern ja nicht gut gewesen. Das muss man auch ehrlich sein. Also,
drum eben umso mehr.
Im Stadion. Drum brauchen wir ja mehr Schweizer. Ja. Und die paar Schweizer, die haben wir am Schluss schon gehört, die da waren.
Die Direktflüge losbuchen.
Genau. Und so weit ist es gar nicht. Also, es ist ja nur 9 Stunden, 9,5 Stunden. Also, ist jetzt nicht so schlimm.
Ja. Kann man machen. Toten sind, glaube ich, auch okay im Preis. Drum.
Und der Chef gibt sicher frei. Würdest du deinen Mitarbeiter fragen?
Ja, jetzt meine in dem Fall gerade nicht, weil wir müssen ja arbeiten, um das Spiel. Aber wenn jetzt unbedingt einer im Team jetzt da hin will, darf er gerne kommen.
Genau.
Gut, in dem Fall, gute Zeit, schönes Wochenende. Tschüss zusammen.
Der Podcast wird präsentiert von der Zürich, der offiziellen Versicherungspartnerin von der Schweizer Nazi. Unterstütze unsere Nazi beim Public Viewing in deiner Nähe.